Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind im außerordentlichen Monat der Weltmission und heute ist der Gedenktag des heiligen Daniel Comboni, dem Gründer der Comboni-Missionare. Und auch für heute jetzt wieder die nächsten 2 Stunden ist für Sie die Hotline bei Radio Horeb freigeschaltet. Wenn auch Sie missionarisch tätig werden wollen, wenn Sie auch in die Fußstapfen vieler, vieler Missionare treten wollen, jetzt sind meine Kollegen da, wenn Sie mitwirken wollen beim Radio. Ich sag mal die Nummer, das ist die 08328 921 180. Ich sage die Nummer dann nochmal während der Lebenshilfesendung. Aber jetzt, heute ist unser Thema in der Lebenshilfe als Jünger und Comboni-Missionar gerufen, die Freude des Evangeliums in die Welt von heute zu tragen. Der heilige Daniel Comboni, dessen Gedenktag wir heute feiern, er gilt als bedeutender Wegbereiter der Kirche in Afrika, vor allem im Sudan. Und so freuen wir uns darüber, dass wir vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Comboni-Missionar Pater Gregor Schmidt führen konnten. Er wirkt in Old Fangak, das liegt in der Nähe vom Weißen Nil. Es ist ein ganz abgelegenes Gebiet und nachher werden wir das Interview mit ihm hören. Und er kommt eigentlich ursprünglich aus Berlin, er lebt seit 15 Jahren in Afrika und 10 davon schon im Südsudan. Und am Telefon habe ich jetzt aus der Demokratischen Republik Kongo den Provinzial der Comboni-Missionare im Kongo, Pater Joseph Mumbere, ist uns zugeschaltet. Ich höre es schon. Guten Morgen, Pater Joseph.
Guten Morgen an alle Zuhörer von Radio Horeb.
Pater Joseph, wir hören es schon. Sie sprechen hervorragend Deutsch, weil Sie von 1995 bis 2000 in Innsbruck Theologie studiert haben. Nehmen Sie uns ein bisschen mit. Bei uns, das Wetter ist schon herbstlich, hat es umgeschwenkt. Wie ist es bei Ihnen? Wie sind die Temperaturen und wie groß ist der Zeitunterschied? Wir haben gar keinen Zeitunterschied, ne? Sie haben jetzt auch 10 Uhr, kurz nach 10 Uhr.
Ja, genau. Wir sind gerade in dieser Zeit in der Regenzeit. Sogar heute früh hat es viel geregnet, aber jetzt kommt wieder die Sonne. Und die Temperatur ist ungefähr um die 25 Grad. Das ist ungefähr angenehm zu leben.
Das stimmt. Das hört sich auch für uns Deutschen gut an, 25 Grad. Wir wissen aus den Medien, dass die im Zentrum Afrikas liegende Demokratische Republik Kongo derzeit gegen 2 Epidemien kämpft, nämlich gegen den zweitgrößten Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongos und gegen die Masern und die Kinderkrankheit. Die Masern hat inzwischen weit mehr Tote gefordert als das gefürchtete Ebola-Virus. Lassen Sie uns teilhaben. Wie ist die aktuelle Situation im Land oder auch in der Stadt, wo Sie sich gerade aufhalten? Sie sind uns gerade heute zugeschaltet, ja, aus Kisangani.
Ja, zunächst, ich möchte ein bisschen kurz etwas auch über die Geschichte sagen. Ja. Unser Land Kongo lebt seit mehreren Jahren, was ich immer als einen Kreuzweg bezeichne. Insbesondere die Bevölkerung im Osten des Landes leidet weiterhin unter einer unterbrochenen Unsicherheit, die von verschiedenen Rebellengruppen verursacht wird. Die auch während der 10-jährige demokratische Macht der IRM Präsident Joseph Kabila nicht zu Ende gekommen ist. Das Leid der Bevölkerung ist besonders im Osten des Landes ist wirklich unbeschreiblich. Fortgesetzte Massaker an friedlicher Bevölkerung und die verschiedenen unkontrollierbaren Rebellen, die Vergewaltigung von Frauen, die Ausstoßung von Kindern als Hexen, die dann auf der Straße leben müssen und so weiter. Und darüber hinaus gibt es seit einem Jahr diese Ebola-Virus und Masernerkrankung, die den Kelch des Leides im Kongo, im Osten Kongo füllen. Gut gesagt, ich kann sagen, dass sich der Zustand des Landes in anderen Teilen ein bisschen sich ziemlich verbessert hat. Aber im Osten jedoch, es geht weiter um diesen ununterbrochenen Krieg und verschiedene Probleme. Besonders dieser Ebola-Virus wird momentan ein bisschen, man hat ein bisschen ein Medikament gefunden und es wird ein bisschen weniger zurzeit. Trotzdem ist noch ein großes Problem, besonders im Osten des Landes.
Und im Osten sind Sie gerade, aber eher so im Südosten. Die Frage, also in Kisangani, normalerweise ist Ihr Lebenssitz, auch der Sitz der Kongregation, der Hauptsitz in Kinshasa. Pater Josef, wie helfen denn dann die Komboni-Missionare in Ausnahmesituationen wie diese?
Ja, zunächst in Ausnahmesituationen wie diese kann ich sagen, dass wir als Komboni-Missionare immer in der Nähe von den Menschen hier im Kongo geblieben sind. Die ersten Komboni-Missionare sind im Jahr 1963 im Kongo angekommen. Schon damals hat der erste Krieg nach der Unabhängigkeit ist da gewesen. Und viele Missionare, besonders auch vier von den Komboni-Missionaren, wurden umgebracht. Und seitdem, wir als Komboni-Missionare, sind wir immer neben den Menschen geblieben. In unseren Pfarreien und unseren Missionsstationen, die besonders in den schwierigen Orten im Kongo sind. Besonders jetzt im Osten, wo viel wirklich diese Schwierigkeiten sind. Wir haben zwei Gemeinschaften in Osten. In Butembo haben wir eine Gemeinschaft und in Dondi. Und dort versuchen wir, die Menschen, zum Beispiel die viele fliehen müssen, wegen des Krieges, um sie ein bisschen zu helfen mit Ustensilien zum Überleben zur Verfügung zu stellen. Wie zum Beispiel eine Decke, einige Pfannen, und vor allem Medikamente, wenn sie krank sind. Dies ist möglich dank der Hilfe, die wir von den Wohltätern von Deutschland erhalten haben. Dank einer Kampagne, die unsere Mitbrüder in Deutschland unternommen haben, um uns zu helfen. Es gibt auch das Projekt, Brunnen zu bauen, um den Vertriebenen Wasser zu geben. Kurz gesagt, wir versuchen mit unserem kleinen Mittel, diese Menschen, die Leiden nahe zu sein, indem wir versuchen, ihr Leiden etwa zu lindern. Was wir aber tun, ist nur ein Tropfen Wasser ins Meer. Die Bedürfnisse sind vielfältig und wir können nicht auf alles Antwort geben. Wir versuchen auch, den kongolesischen Staat dazu zu bringen, seine Verantwortung zu übernehmen. Weil nur der Staat kann wirklich die größte Lösung geben. Wir als Missionar versuchen wir nur, die kleinen Bedürfnisse zu lindern. Das ist ein bisschen, was wir momentan versuchen zu tun.
Und die Bedürfnisse zu lindern, Halt zu geben im Leben, das versucht auch Radio Maria in der Demokratischen Republik Kongo, unser Partnerland, in diesem Jahr. Auch im kommenden Jahr werden wir wieder um Spenden werben. Besonders für dieses Land, für die Demokratische Republik Kongo. Und nachher haben wir ja auch nochmal Pater Gregor Schmidt, der im Südsudan wirkt, auf Sendung auch für den Südsudan. Dieses Land hat uns die Weltfamilie in diesem Jahr anvertraut, dass wir für sie beten, Almosen geben und einfach brüderlich an der Seite stehen. Das Leben ist ein Kreuzweg, haben Sie eben schon gesagt. Sie besuchen Ihre Mitbrüder auch regelmäßig. Sie werden Anfang Dezember, Ende November weiter hoch in den Norden des Kongos reisen, in den Nordosten, um Ihre Brüder dort zu besuchen, in dieser Region, wo es wieder schlimme Unruhen gibt, wo Rebellen vernichtende Massaker anrichten. Was berichten Ihnen denn die Brüder aus dem Nordosten Ihres Landes? Es ist ja auch Ihr Heimatland, Pater Josef. Ja,
ja. Ja, danke schön. Wie ich gerade gesagt habe, ist unser Land eigentlich ein Land, das von Gott mit vielen Reichtümern gesegnet wurde. Es könnte ein kleines Paradies sein. Was unsere Bevölkerung zu Ärmsten der Welt macht, ist die Tatsache, dass diese Reichtümer des Landes immer die Begierde der Mächtigen im Inland und im Ausland angezogen haben. In der Geschichte des Kongo haben alle Kriege, die wir erlebt haben, sich lang verbreitet, weil sie sich immer um einen Kampf verwandelt haben, um die Bodenschätze des Landes zu erobern. Alle diese Realitäten der Massaker und der Bevölkerung, der Vergewaltigung von Frauen, sind in der Tat eine Wirklichkeit aufgrund des Kampfes der Mächtigen im Inland und Ausland, um die Kontrolle der Bodenschätze zurückzuführen, der für die heutige Computerindustrie, Armeeindustrie von großer strategischer Bedeutung sind. Genau das sind ein bisschen, was meine Mitbrüder und ich selbst, wenn ich immer reisen durch den Kongo, ein bisschen sehen. Ich glaube, dass die Menschen bei uns noch überleben und dass sie trotz ihres Leidens weiterhin singen, tanzen und leben genießen können, weil sie in der Mehrheit von der Stärke des Glaubens leben. Der Glaube an Gott, wenn es auch komisch klingen kann, ist wirklich unsere Stärke hier im Kongo. Die Mitbrüder sind oft wirklich, sie können nicht spüren, wie die Menschen so viel leiden. Trotzdem werden sie singen, denn die Gottesdienste sind immer feierlich und die Leute versuchen einfach auf das Wenige alles das Feste daraus zu machen. Und das mit Hilfe des Glaubens. Und das ist genau, was weiterhin Kraft gibt. Und das ist ein großes Geschenk, das wirklich die Menschen hier im Osten von Kongo bekommen haben.
Als Jünger und Komboni-Missionar gerufen, in die Freude des Evangeliums, ja in die Welt von heute zu tragen. Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Ich spreche gerade mit Pater Joseph Mumbere. Er ist uns aus der Demokratischen Republik Kongo zugeschaltet, also mehrere tausend Kilometer von uns entfernt, gerade in Deutschland, geradeaus runter, kann man sagen, weil wir haben überhaupt keine Zeitverschiebung. Regenzeit ist gerade im Kongo, angenehme 25 Grad, hat er uns eben schon erzählt. Und er hat uns erzählt, dass die Menschen das Beste machen aus dem, was sie haben. Der Glaube wird feierlich gelebt. Es sind ungefähr die Hälfte der Einwohner bekennen sich zur katholischen Kirche. 80% sind Christen. So auch unser Gast. Seit Anfang der 90er Jahre ist Pater Joseph oder Father Joseph, so werden sie in ihrem Land genannt, Missionar. Und Anlass des Interviews heute ist der Gedenktag des Ordensgründers, des heiligen Komboni. Bevor wir über den heiligen Daniel Komboni sprechen, Father Joseph, interessiert uns oder mich natürlich erstmal, warum sind Sie Komboni-Missionar geworden? Nehmen Sie uns ein Stück mit in Ihre Berufungsgeschichte, vielleicht auch in die Geschichte Ihrer Familie.
Vielen, vielen Dank. Das ist eine gute Frage, dass man viel erzählen kann. Aber ich werde einfach ein bisschen kurz darauf antworten. Ich bin eigentlich ein Komboni-Missionar geworden, weil ich herausfand, dass ich als Missionar erreichen konnte, was mein Herz von Kind auf verbrannte. Angesichts der Realität des Leidens, das mir umringte, überlegte ich, was für ein Job könnte mir helfen, einfach so die Menschen dabei zu stehen und sie ein bisschen ihre Leiden zu lindern. Das Treffen mit den Komboni-Missionaren hier im Kongo, die das schönste und ziemlich besseres Leben in Europa verlassen haben, um ihr ganzes Leben hinzugeben, damit alle Menschen, besonders die ärmsten und vernachlässigsten Kinder Gottes werden, traf mich sehr und führte mich direkt zur Entscheidung, Komboni-Missionar zu werden. Ich bin bis heute habe ich nie bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich komme aus einer großen Familie. Wir sind insgesamt 12 Kinder und ich bin der Älteste der Familie. Meine Eltern waren gute Christen und unsere Geschwister. Und ich hatte ein Herzen, also ich wollte einfach die Menschen mithelfen. Und als ich das Ganze dachte, ich habe Kommunionmissionare begegnet, die haben mich gezeigt, wie kann man sich wirklich für die Menschen geben. Besonders bin ich gegangen in den Orten, wo wir mit den Pygmäen arbeiten. Das ist im Urwald. Und dort habe ich gemerkt, wie könnte man wirklich andere Menschen mithelfen. Das hat mich angerührt und deshalb habe ich gesagt, ich sollte Kommunionmissionare werden. In der Tat, also gibt es keine große Hilfe für diejenigen, die leiden, als sie spüren zu lassen, dass sie geliebt und nicht vergessen sind. Und dass Gott alle Missionare anruft und auffordert, seine Antwort auf das Leiden seines Volkes zu sein. Ich wurde ein Kommunionmissionar, weil ich zum Glauben gekommen bin, dass Gott mich liebt und dass er mich beruft, wie er das, was er mit Moses, mit allen Propheten, sogar mit den Aposteln tat, um seine Antwort auf das Leiden meines Volkes zu sein. Das ist genau, was mir dazu gebracht hat, diesen Weg zu gehen. Und ich freue mich wirklich, mein ganzes Leben so für die Menschen da zu sein, besonders diejenigen, die so viel leiden.
Da sprechen Sie in unser Herz hinein, aber viele, gerade im Westen der Welt, in westlich geprägten Ländern, wenden sich genau deswegen ab von Gott, weil sie sagen, wie kann Gott dieses ganze Leid zulassen? Warum bestraft er mich und meine Familie durch Unwegsamkeiten? Doch Sie haben darauf eine Antwort gefunden. Was können Sie da auch an uns Hörer, die wir gut situiert sind, die wir gut leben, nicht täglich ums Überleben kämpfen müssen, wie die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo?
Ja, wenn ich ausgehe von meiner Erfahrung mit dem Leiden hier im Kongo, was wirklich, wenn man in Europa ist, hier das Leiden hier ist wirklich unbeschreiblich. Ich glaube in Europa kann man nicht sich vorstellen, wie die Menschen hier leiden. Das habe ich gemerkt, dass das Leiden der Menschen, es ist, weil die Menschen wirklich sündige Menschen sind. Und es ist, weil wir nicht uns gegenseitig nicht lieben. Und genau, wenn wir es daraus schaffen, uns gegenseitig zu lieben, dann könnte man das Leiden lindern. Was ich an die Menschen, weil ich auch in Europa als Student lang gelebt habe, sagen kann, ist, dass das Leiden, das wir in der Welt und in unserer Umwelt haben, es ist nicht, weil Gott sich sein Herz geschlossen hat. Es ist genau, weil wir Menschen unser Herz vor alles, was Gott uns sagt, zugeschlossen haben. Wir wollen nicht, was Gott uns als nächste Liebe, wir wollen das nicht tun. Gott schaut, Gott leidet mit uns. Gott hat alles in unsere Hände gelegt. Wenn wir unser Herz öffnen, dann kann auch Gott handeln in der Welt. Aber wenn wir unser Herz zuschließen, dann kann Gott nichts tun in unserer Welt.
Dankeschön für diese Einladung, dass wir unser Herz öffnen für die Botschaft, für die Liebe Gottes. Auch daran erinnert uns immer wieder Papst Franziskus, auch das ist mit ein Grund, warum er diesen Missionsmonat ausgerufen hat, diesen außerordentlichen Monat, auch der Liebe, der Einladung, die Liebe Gottes, wie wir sie erfahren haben, in die Welt zu tragen. Auch das ist das Anliegen von Radio Horeb. Und dazu brauchen wir auch Ihre Mithilfe, liebe Zuhörer. Es ist zwar der Missionsmonat ausgerufen vom Papst, aber auch der für Radio Horeb. Wir haben Plätze frei in unserem Team. Wenn Sie mitarbeiten möchten, ist jetzt auch die Hotline freigeschaltet. Meine Kollegen warten auf Anrufe. Und wenn Sie sagen, ich möchte dann die Sendung aber nicht verpassen, kein Problem. Es gibt Podcast und die Sendung wird wiederholt heute Abend um 23 Uhr. Hier die Nummer der Hotline 08328 921 180. Nochmal, die Hotline im Missionsmonat freigeschaltet stundenweise heute von 10 bis 12 Uhr, wenn Sie mitarbeiten wollen bei den Missionaren auf Wellen 08328 921 180. Und die Sendung können Sie zeitunabhängig im Podcast herunterladen. Mittags ist sie freigeschaltet. Gut, Pater Joseph, Anlass der Sendung ist der Gedenktag Ihres Ordensgründers. Überschrieben haben wir unser Interview mit den Worten: als Jünger und Komboni-Missionar gerufen, die Freude des Evangeliums in die Welt von heute zu tragen. Ein paar Worte. Wer war denn Ihr Gründer, der heilige Daniel Comboni?
Ja, vielen Dank. Der heilige Daniel Comboni wurde am 15. März 1831 in Limone am Gardasee in der italienischen Region Brescia geboren. Als Kind ging er nach Verona in die Schule des Diener Gottes Pater Nicolas Mazza. Dort hörte er den Ruf Gottes, sein Leben der Evangelisierung der Menschen in Zentralafrika zu widmen. Seine Berufung wurde klar, als ihm der Gedanke kam, Afrika durch Afrika zu retten, als er im Jahr 1864 im Petersdom in Rom betete. Das ist diese Idee, dass er in seinem Plan für die Regeneration Afrikas entwickelt. Getreu seiner Hingabe Afrika oder Tod, reiste er von einem Land in ein anderes in Europa, um die missionarische Nächsteliebe zu wecken. Während des Ersten Vatikanischen Konzils im Jahr 1870 appellierte er an die Universalkirche, das Schicksal der noch versklavten Afrikaner zu übernehmen. So gründete er zwei Missionsinstitute, eines für Männer und eines für Frauen, um sich ganz der Rettung der Afrikaner zu widmen. 1872 wurde er zum apostolischen Vikar von Zentralafrika ernannt. Nachdem er zeitlebend die Herrlichkeit des Kreuzes Christi erlebt hatte, verzehrte er sich für Afrika und starb am 10. Oktober 1881 in Khartoum in Sudan. Papst Johannes Paul II. Erhob ihn am 5. Oktober 2003 zur Ehre der Heiligkeit und ernannte ihn zum Schutzpatron Afrikas. Das ist wirklich einer, der sich ganz für Afrika gegeben hat und sein ganzes Leben für Afrika gegeben hat.
Und es ist einer, der zwar im Westen geboren ist, aber auch Armut kennt. Als einziges von 8 Kindern hat er seine Kindheit überlebt. Also er kennt auch Entbehrung, Krankheit, Leid, Tod, all das, was auch die Menschen gerade in Afrika, im Südsudan, wir werden es nachher auch noch von Pater Gregor Schmidt hören, und auch die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo bewegt. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir gleich das Interview mit Pater Gregor Schmidt hören. Und zwar, was ist denn das Anliegen bzw. das Charisma der Comboni-Missionare? Wie würden Sie das als jemand, der aus Afrika kommt, auch das Leid kennt, beschreiben?
Ja, wenn man von Charisma spricht, muss man zwei Seiten sehen. Zunächst ist das Spirituelle. Das heißt, was wirklich vom Inneren trägt. Und für uns als Comboni-Missionare, und besonders von Comboni aus, Comboni spricht uns vom Herz und Kreuz Jesu. Er sagt, das ist dort, wo die Werke Gottes wachsen. Die Werke Gottes wachsen am Kreuzwerk. Und deshalb für ihn ist das Herz Jesu und das Kreuz Jesu, wo Gott uns wirklich seine große Liebe gezeigt hat. Besonders für die Ärmste der Welt. Und deshalb für unser spirituelles Leben würde von dieser Spiritualität, die Spiritualität vom Herz Jesu und vom Kreuz Jesu, das heißt die Hingabe, die totale Hingabe für andere, damit sie wirklich Gott kennen. Dazu kommen dann die Mission, also die apostolische Arbeit. Dort werden wir gerufen als Zeugen Christi durch eine interkulturelle und internationale Gemeinschaft zu leben. Unsere Gemeinschaft überall, wo wir Comboni Missionar leben, sind wir immer interkulturell und international. Das bedeutet, dass wir schon als Gemeinschaft wollen wir eine neue Familie zeigen. Die Familie, die von Gott gegründet ist, die nicht die Rassen sehen, die Herkunft sehen, sondern alle Menschen als Kinder Gottes sehen. Das ist genau wo unsere Charisma, Edith Gomboni hat immer gesagt, wir sind katholisch, nicht Italiener oder Deutsche oder Kongolesen, sondern wir sind alle Kinder Gottes. Und wenn wir so als Gemeinschaft interkulturell und international, das ist das erste Zeugnis, um zu zeigen, dass wirklich Gott uns alle als Kinder Gottes will. Das ist zusammengefasst, was wirklich von unserem Charisma etwas Wichtiges ist.
Dankeschön. Bis hierhin als Jünger und Comboni-Missionar gerufen, der Welt die Freude des Evangeliums zu bringen, sie in die Welt zu tragen, genau auch das Anliegen des Weltmissionsmonats ausgerufen für die Kirche von heute. Das war jetzt Pater Josef Mumbere aus der Demokratischen Republik Kongo, ist er uns zugeschaltet, gerade ganz im Osten des Landes in Kisangani. Normalerweise ist er ganz auf der anderen Seite im Westen zu Hause, nämlich in Kinshasa. Jetzt hören wir Musik, liebe Zuhörer, und sofort nach der Musik spielen wir das Interview ein, das ich letzte Woche mit Pater Gregor Schmidt geführt habe. Er ist Berliner, aber auch schon seit fast 20 Jahren mit den Comboni-Missionaren verbunden. Seit 10 Jahren lebt er im Südsudan, jetzt momentan in Old Frangak. Das liegt am Weißen Nil, ganz abseits. Aber hören Sie gleich selbst im Interview. Ich spreche jetzt mit Pater Gregor. Er lebt und wirkt in Old Frangak, einer Kleinstadt im Oppositionsgebiet im Südsudan. Und das jetzt schon seit 10 Jahren. Der Südsudan, ein Land, das geplagt ist von Krieg, von Hungersnot. 2017 wurde offiziell die Hungersnot für den Südsudan ausgerufen. Pater Gregor, erstmal grüß Gott. Schön, dass wir jetzt über das Radio miteinander verbunden sind.
Ja, danke schön. Freut mich, dass Sie Kontakt zu mir aufgenommen haben.
Pater Gregor, uns interessiert natürlich jetzt als allererstes, wie geht es den Menschen im Südsudan, besonders den Kindern, den Frauen, den Alten?
Ich kann ja jetzt nur von meiner Pfarrei sprechen. Wir haben ein ländliches Leben, was bäuerlich ist. Also die Leute pflanzen, die fangen Fische mit Netzen und die Alten und die Kinder sind integriert in die Großfamilie und helfen so gut es geht mit. Ja. Ansonsten gibt es natürlich jetzt zum Beispiel in größeren Städten wie in Juba und so natürlich das Problem von Straßenkindern und andere Probleme, vielleicht die Vertreibung mitgebracht hat. Aber bei uns in der Pfarrei ist es relativ geschützte Umgebung, in der wir uns befinden.
Dennoch sind Sie schon in einem Gebiet, das ist ein Sumpfgebiet, wo auch viele Menschen hin geflüchtet sind, oder?
Ja, genau, weil wir halt eben ein sicheres Gebiet sind, wo es keine Gefahr gibt, von der Regierung angegriffen zu werden, weil es keinen Straßenzugang gibt in unserer Region, haben sehr viele Nuer, entschieden, praktisch sich bei uns Zuflucht zu suchen und in der Regel bei Verwandten. Das heißt, die sind dorthin gekommen, weil sie entfernt einen Onkel oder einen Cousin dritten Grades kennen und dann mit der Großfamilie mitleben können.
Die Nuer, das ist eines der Volksstämme. Vielleicht, dass Sie uns das kurz erklären, allgemein die Gesellschaft im Südsudan, wie sie sich zusammensetzt.
Ja, also ich würde sagen, man muss sich so ein multiethnisches Land in Afrika besser vorstellen wie die Europäische Union. Also es gibt verschiedene ethnische Gruppen mit verschiedenen Sprachen im Südsudan, 64. Und jede von denen würde für sich behaupten, eine Nation zu sein. Also wenn man jetzt in staatlichen Zusammenhängen denkt, und deswegen ist dieser Vergleich besser, zum Beispiel die Europäische Union mit den vielen Staaten und Sprachen. Und die müssen natürlich irgendwie miteinander auskommen und haben aber weder die Erfahrung, in einem Staat zusammenzuleben, noch zum Teil den Willen, das miteinander zu tun. Das ist die Schwierigkeit.
Und ist das auch einer der Gründe, dass trotz des Friedensabkommens ja vom 2018, dass es immer wieder Ausschreitungen gibt, weil wir gehören immer wieder, dass die Gewalt im Südsudan aufflammt und gar ausartet?
Ja, also man muss sagen, dass es tatsächlich, was den Bürgerkrieg betrifft, im letzten Jahr etwas ruhiger geworden ist. Also es gibt Schätzungen von ungefähr 400.000 Toten auf die gesamten 6 Jahre gerechnet des Bürgerkriegs, knapp 6 Jahre seit Dezember 2013. Aber es gibt ganz andere Formen von Gewalt, die parallel laufen und eventuell noch viel bedrückender sind für die Bevölkerung. Zum Beispiel bringt der Krieg mit sich, dass es sehr viel Gesetzlosigkeit gibt, sehr viel Bandenkriminalität, Morde aufgrund von Raubüberfällen und das sind Dinge, die jetzt parallel zu diesem ethnischen Konflikt kommen. Ja, also von daher gibt es sehr viel Gewalt. Und dann gibt es noch die traditionelle Gewalt des Rinderraubs. Das heißt, die Mehrheit im Südsudan sind Hirtenvölker und traditionell gibt es sehr viel gewalttätige Auseinandersetzungen um die Ressourcen, also die Rinder und das Weideland. Das sind viele verschiedene unabhängige Gründe, warum die Völker hier in dem Land nicht friedlich miteinander leben.
Und welche Konsequenzen haben dann die ständigen Auseinandersetzungen für das Volk? Oder vielleicht auch vorab die Frage, wer bekriegt sich denn da? Sind das Gruppen? Sind das Familien? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie organisieren die sich?
Naja, also es gibt Gewalt auf verschiedenen Ebenen, tatsächlich auf der Clan-Ebene, also der Großfamilienebene. Bei uns in der Region, das ist eigentlich die Gewalt, von der wir betroffen sind. Zwei Großfamilien bekriegen sich und das heißt, Männer bringen sich gegenseitig um. Es geht eigentlich nie um die Frauen, es geht immer nur um Männer. Und auf der interethnischen Ebene gibt es auch gewalttätige Konflikte, die direkt jetzt mit diesem Bürgerkrieg nichts zu tun haben, aber die es schon immer gegeben hat. Und dann gibt es die neue staatliche Ebene, wo der Südsudan dann durch die Unabhängigkeit gezwungen ist, dass alle Volksgruppen miteinander an den neuen staatlichen Institutionen partizipieren und es funktioniert überhaupt nicht. Ne? Es gibt die größte Gruppe in dem Land, die Dinka, die die Macht haben. Und sowas wie bei uns, dass es einen neutralen Staat gibt, der sich um die Bürger gleichmäßig kümmert, sowas kennen die Leute hier nicht. Sondern es ist immer so, dass eine ethnische Gruppe, wie auch die Großfamilie, immer nur für sich selbst verantwortlich ist. Das heißt, egal auf welcher Ebene die Menschen sozusagen in diesen Staatsapparat integriert sind, sie wirtschaften immer nur für ihre eigene Gruppe. Und das ist das Schicksal, ja, also das wird als Korruption bezeichnet, aber das Schicksal der Menschen hier ist, dass sie sozusagen in diesem ethnischen Denken zuerst für die eigene Großfamilie anschaffen, dass sie da nicht rauskommen. Das ist natürlich dann der Grund für die Gewalt, dass die Gruppen, die nicht an den Ressourcen, an der Verteilung der Ressourcen und der Gelder beteiligt sind, dass die dann das nicht akzeptieren, wer gerade an der Macht sitzt.
Und welche Konsequenz hat das dann auf die gesamte Gesellschaft? Also eine Konsequenz, wenn sich die Männer oft bekriegen, ist, dass es doch ein männerloses Land geworden ist?
Also man muss jetzt sagen, leider, also der aktuelle Bürgerkrieg, der bringt eine neue Form von Gewalt gegen Frauen und Kinder und Alte. das das traditionelle System nicht kennt. Ja, also es gibt tatsächlich eine neue Form, eine Eskalierung von Gewalt gegenüber, sagen wir mal, den schwachen Teilen der Bevölkerung. Aber traditionell im alten System haben sich immer nur Männer gegen Männer bekriegt und auch getötet. Und das bringt tatsächlich einen Frauenüberschuss. Es ist ja auch so, dass der Südsudan ein polygames Land ist. Selbst die Christen leben polygam weiter, zu über 90%. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es diesen Frauenüberschuss gibt. Für die Gesellschaft hier, eine Frau nur dann erwachsen wird, wenn sie Ehefrau und Mutter wird. Ja, das ist ganz klar für die Frauen hier, dass sie sich einen Mann teilen. Sonst gäbe es nicht genügend Männer für jede Frau.
Da sind wir auch schon bei einem Punkt. Wenn ich jetzt mit Ihnen, Pater Gregor Schmidt, spreche, Sie sind Komboni-Missionar im Südsudan, leben Sie polygam, leben die Menschen im Südsudan. Das heißt, ein Mann hat mehrere Frauen, beziehungsweise eine Frau teilt sich den Mann mit anderen Frauen. Sie sagen, es gibt einen Überschuss an Frauen, sozusagen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Was mich daran wundert, und das ist, das Land ist doch sehr christlich geprägt, laut meinen Angaben mehr als 50.
Seit kurzer Zeit, seit wenigen Jahrzehnten.
Um die 70-80%
also sind
Christen.
Also es gibt im Südsudan, ja, also tatsächlich ist die größte Religion. Und das ganze Land ist, also zumindest da, wo die Städte sind, geht jeder in die Kirche. Und in den Städten sind fast alle getauft. Aber das Land ist nur zu 20% urbanisiert und 80% ländlich. Aber es stimmt, dass ungefähr 2/3 der Bevölkerung getauft sind, einer Kirche angehören. Und davon ungefähr, schätze ich mal, die Hälfte Katholiken sind. Also wir sind wirklich sehr stark präsent im Land. Und die Christianisierung, Evangelisierung gab's in Stufen, je nachdem, das ist ja ein riesiges Land, fast doppelt so groß wie Deutschland. Und Regionen, die in der Nähe von Uganda und Kenia sind, also der südliche Teil des Südsudan, da begann die Evangelisation vor ungefähr 100 Jahren. Und es gibt jetzt sehr viele Diözesen, zum Beispiel die Diözese in Juba, die feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. Ja, das ist in Deutschland überhaupt nicht ein 100-jähriges Diözesanjubiläum. Aber hier gibt es im Norden von Uganda und im Süden von Südsudan sehr viele, in diesem Jahrzehnt, sehr viele 100-jährige Jubiläen. Meine Region ist viel später evangelisiert worden, erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Sagen wir mal gut 30 Jahre gibt es das Christentum, starke Kraft in der Pfarrei, wo ich tätig bin. Durch Flüchtlinge, also die haben sich bekehrt im Ausland und sind dann zurück und haben mit ihren Familien, Laien, Katecheten, haben mit ihren Familien den Glauben geteilt und dann gab es Tausende von Bekehrungen. Aber natürlich haben die Leute ihre Kultur und ihr Wissen nicht abgelegt. Also die leben praktisch noch in der alten Welt und haben aber den Glauben angenommen.
Genau, das ist so ein Bereich, wo dann sicherlich es auch wichtig ist. Radio Horeb unterstützte ja schon im letzten Jahr den Südsudan, auch beim Mariathon 2020 wird es unser Partnerland sein, warum es uns auch ein Anliegen ist, dass die Radiogeräte auch in den letzten Winkel kommen, weil wir auch sagen, es ist wichtig für die Friedensarbeit, einfach das Evangelium, die Herzen der Menschen und auch die Kultur nach dem Verständnis, wie es Jesus möchte, auf eine gute Art und Weise prägt. Ich möchte nochmal auf die Kriege zu sprechen kommen, auf diese Konflikte, auf die Auseinandersetzungen. Das macht ja etwas mit den Familien, das macht ja etwas mit den Frauen. Sie haben gerade gesagt, Sie leben in einem ländlichen Gebiet. Aber wie leben dort die Menschen zusammen? Gibt es dort einen guten familiären Zusammenhalt, Pater Gregor?
Ja und nein. Also das familiäre Leben ist absolut anders, als wir uns das im Westen vorstellen oder wie es sich auch kirchlich in Europa jetzt in guten Zeiten entwickelt hat, die Kernfamilie. Also erstmal gibt es die Großfamilie. Die ist wesentlich präsenter als die zum Beispiel Vater- und Mutterfigur. Und die Vaterfigur ist fast unwichtig in der lokalen Kultur jetzt. Das Leben ist halt eben, dass man, egal ob man jetzt bei seiner eigenen Mutter oder bei einer Tante oder so mithilft, halt eben einfach den Tag über mithilft. Also die Mädchen, die lernen von den älteren Frauen, wie man kocht und Feuerholz holt. Und die kleinen Jungen, die lernen halt eben, wie man sich um die Ziegen und die Kühe zur Weide führt. Und also das Leben ist geschlechtergetrennt. Und jeder praktisch, indem die Leute, die Kinder aufwachsen, orientieren sich sozusagen nach ihrem eigenen Geschlecht. Also diese ganze Gender-Debatte, die es in Europa gibt, die ist absolut fremd den Menschen hier. Die wissen ganz genau ihren Platz in der Gesellschaft und in der Familie. Und insofern gibt es einen relativ guten Zusammenhalt, weil es zum Beispiel niemals Waisenkinder gibt oder ältere Menschen, die niemanden haben, der sich um sie kümmert, weil die Großfamilie immer da ist. Auf der anderen Seite ist es nicht ein normales Leben, wie wir das kennen. Man geht zur Arbeit und dann hat man noch Freizeit und Freunde, sondern dieses Leben ist ein Überleben, weil der Tod immer um die Ecke kommt, also durch Krankheiten, durch Hunger, durch Überfälle oder was auch immer. Also es ist ein sehr entbehrungsreiches Leben ohne irgendwelchen Luxus und sowas wie Hobbys oder Freizeit kennen die Leute nicht. Die kennen vielleicht mal Domino spielen oder so. Wir an Lebenskultur neben dem Überleben sozusagen entwickelt haben in Europa, das kennen die Leute überhaupt nicht. Teilweise sind die Beziehungen aus unserer Sicht relativ, will ich mal sagen, distanziert. Ja, zum Beispiel, weil der Tod so häufig passiert in der Familie. Jeder kann in jedem Alter sterben, relativ schnell von Kleinkindern, auch im mittleren Alter, wird zum Beispiel der Verlust von Verwandten ganz anders verarbeitet. Die könnten damit gar nicht umgehen, wenn der Verlust eines Menschen so viel Tragik hervorrufen würde wie bei uns. Ja, das heißt, jemand, der gestorben ist, ist einfach schnell vergessen. Und das Leben geht einfach weiter. Ja? Also was auf uns jetzt wirkt, wie die sind ja ein bisschen emotionslos, ja, was den Tod betrifft, aber sonst könnte man da gar nicht überleben in diesem Kontext, weil der Tod einfach so allpräsent ist, nur um ein Beispiel zu geben. Dann ist auch für Männer relativ selbstverständlich, viel unterwegs zu sein, auch für längere Zeit. Das heißt, der Familienvater, der kann mal auch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr weg sein. Der ist auch gar nicht wichtig für die Familienstruktur. Der muss nur das Dach reparieren, wenn es mal kaputt ist oder so. Ansonsten
Das
ist der
heißt, die
Vater
Jungs
relativ entbehrlich.
wachsen dann mit dem Onkel oder dem Großvater auf.
Ja, unter Männern, Gleichaltrigen, die haben ja Altersgruppen. Ja? Man ist unter Kindern, unter Jugendlichen. Also die haben so verschiedene Stufen halt eben. Und jeder weiß so, was seine Stufe ist. Und man hat jetzt so generationenübergreifend oft einen relativ distanzierten Kontakt, sogar zu seinem eigenen Vater. Und als Junge unter Umständen auch zu seiner Mutter, muss man auch sagen. Ja? Also jedenfalls für unser Gefühl, wie ich das jetzt aus Deutschland kenne oder so, nicht? Also weil das ja sehr starke nuklear, also die Kernfamilie ist ja sehr wichtig, schätze ich mal noch immer in Deutschland, ne? Und das ist weniger. Und es ist aber praktisch durch die Lebensumstände geschuldet, dass die Menschen einfach, die kennen halt eben das nicht anders, ja? Man ist halt eben sehr früh auch erwachsen, ne? Also wie bei uns so eine Altersgrenze von 18, das kennen die nicht. Also in der Regel wird man als sozusagen ins Erwachsenensein, so mit der Anfang der Pubertät oder so, fängt man an zu jagen und lernt man zu schießen und so, dann ist man halt eben schon ein junger Mann. Ne?
Also so mit
Fängt also viel früher an als wir.
elf,
Und
zwölf, 13.
die haben ja auch, bevor die Kirche gekommen ist, die haben ja nicht mal das Geburtsjahr aufgeschrieben. Also die wissen ja gar nicht, wie alt sie sind oft. Ja? Da geht man nach der Körperstatur. Ja? Also es ist unglaublich. Also die Leute, die haben vorher ohne Kalender gelebt, ohne Wochentage. Die kannten nicht ihr Geburtsjahr, schon gar nicht mal ihr Geburtsdatum. Und nur weil wir von der Kirche nachher bei der Taufkarte nach dem Tag der Geburt der Kinder fragen, also die letzten 20 Jahre, es gibt unsere Pfarrei erst seit 1998, 21 Jahre. Und erst seitdem fangen die Leute bei ihren Neugeborenen an, sich, also zumindest an den Monat zu erinnern. Beim Tag schummeln sie dann auch noch, weil sie gar nicht genau wissen, welcher Tag das war. Aber zumindest das Geburtsjahr und der Monat, das schaffen sie. Aber nur die Katholiken, weil die nichtchristliche Bevölkerung ist ja klar, die haben ja keine Taufkarte. Ja.
Und ein großes Thema im Land ist auch die Alphabetisierung, dass viele gar nicht die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Wie ist das in Ihrer Pfarrei?
Also bei uns gibt es über 95%, die nicht lesen und schreiben können, Analphabetenquote, weil das Schulsystem bei uns auch in den Kinderschuhen steckt. Die erste Schule hat vielleicht vor 20, 25 Jahren angefangen in einer Kreishauptstadt und auf den Dörfern war gar nichts. Jetzt gibt es so viele Dorfschulen, die unterrichten vielleicht erste, zweite, dritte Klasse, aber das sind auch keine richtigen Schulen, wie wir uns das vorstellen, sondern, also das ist ja alles auf Englisch, das Schulsystem, nicht? Also diese 64 Stämme, die sollen durch ein englischsprachiges Schulsystem eine gemeinsame Identität entwickeln, ist die Idee. Und es gibt ja bei uns kaum jemand, der Englisch spricht. Das heißt, die Lehrer, das sind keine ausgebildeten Lehrer, sondern irgendwelche Erwachsenen, die mal woanders gelebt haben und ein bisschen Englisch sprechen können und dann von einem Englischbuch an die Tafel was abschreiben und die Kinder schreiben das dann in ihr Heft. Also es ist eine sehr experimentelle Phase des Schulwesens, möchte ich mal freundlich sagen. Wir Comboni-Missionare, weil wir das natürlich ein bisschen professioneller angehen und auch Erfahrung haben mit Schulwesen in Afrika, helfen insofern, dass wir dort ein Examenszentrum für Grundschulabgänger entwickelt haben. Und zwar ist es eine 2-Jahres-Periode vor dem Examen des Staates, das die 8. Klasse umfasst. Also in Südsudan gibt es 8 Jahre Grundschule, 4 Jahre Oberschule bis zur 12. Und dieses 8. Klasse-Examen, das bieten wir an für die gesamte Region. Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, wir haben 200.000 Menschen und wir haben das jetzt 5 Jahre und sagen wir mal knapp 200 Schüler. Das heißt, von 200 Schüler ist 1 Promille, die jetzt einen Grundschulabschluss haben. Also das ist für diese nur mehr wert als bei uns ein Universitätsabschluss oder einen Doktortitel, einen Grundschulabschluss zu haben.
Was ermöglicht es den Jungs und auch den Mädchen, die einen Abschluss bekommen? Welche Perspektiven haben sie dann?
Natürlich auch wieder schwierig, weil der Südsudan überhaupt keinen Industriesektor hat oder Service-Sektor, vielleicht ein bisschen was, so Restaurant und so, aber also wie bei uns ein Bildungssystem, wo man dann einen Beruf erlernt, das gibt es eigentlich hier kaum, ne? Also da muss man dann in eine Stadt, wenn man irgendwie ein Handwerk erlernen möchte, gibt es ein bisschen Automechaniker und keine Ahnung, gibt es so ein paar Berufe, die man vielleicht machen kann, aber eigentlich müsste man, wenn man es richtig lernen will, ins Nachbarland. Kenia, Uganda, die haben sehr guten Handwerkssektor, wo auch Südsudanesen dann sich also trainieren lassen können. Im Land selber und vor allen Dingen in unserer Pfarrei null. Gibt es keine weiterführende Bildung. Wenn ein Schüler die 8. Klasse bestanden hat, dann kann er zumindest sich auf sehr einfache Weise auf Englisch ausdrücken und kann immerhin schreiben, ne? Also das ist offensichtlich und hat ein bisschen was über die Geschichte des Landes gelernt, auch die Geschichte Afrikas, die Weltgeschichte nicht, aber zumindest für Afrika. Ein bisschen was in Chemie, Physik und so. Ich vermute, dass bestimmte Inhalte, die sind relativ ähnlich wie bei uns, was man so in der 8. Klasse in Biologie, Chemie und Erdkunde lernt und so. Aber beruflich gesehen hat es erstmal kaum Möglichkeiten, weil es ja überhaupt keinen Berufssektor gibt. Die Leute, die leben autark, das heißt, sie versorgen sich selbst mit Landwirtschaft und Fischerei und den Tieren. Es gibt ja keine Berufe, die man irgendwie ausüben kann bei uns in der Region, ne? Was es aber gibt, ist, dass jetzt diese Hilfsorganisationen, die wegen dem Krieg in den Südsudan gekommen sind, die sind auch bei uns und die stellen lokale Leute ein, die Englisch sprechen können. Also von da ist es schon ein Vorteil. Wenn man ein 8. Klassezeugnis hat, dann kriegt man so einen Job bei einer Nichtregierungsorganisation und bringt dann $300 nach Hause pro Monat, was ein riesiges, riesiges Gehalt hier ist. Für unsere Region, weil die ja vorher überhaupt nichts verdient haben. Und da kann man sehr gut mit leben oder sich was ansparen, wenn man vielleicht woanders studieren möchte.
Streben das denn Familien überhaupt an?
Das war früher in Europa ja ähnlich. Da schickt man 2 Kinder zur Schule und 6 Kinder arbeiten auf dem Feld oder so. So stelle ich mir das vor. Mhm. Und bei uns ist auch so, weniger als die Hälfte der Kinder werden eingeschult in die 1. Klasse und es sind einige Tausend. Ja, also es gibt so Schätzungen, wir haben bei 200.000 Menschen, wir haben ungefähr 100, also man kann sagen, die Hälfte der Bevölkerung ist im Schulalter in Afrika, weil es ein sehr junger Kontinent ist. Aber wir haben vielleicht nur 20% Kinder in der Schule, also höchstens 20.000 Kinder gehen überhaupt zur Schule und davon die meisten in die 1., 2. Klasse, aber die hören dann irgendwann auf, die schaffen es nicht über die 4. Klasse hinaus, die große, große Mehrheit. Ja, also sagen wir mal, von 20.000 Kindern haben wir 10.000 in der 1. und 2. Klasse. Aber wir haben nur dieses Jahr 90 Schüler in der 8. Klasse. weil die alle anderen irgendwann aufgehört haben, die Schule zu besuchen, weil es zu schwierig ist, mit dem Leben der Familie zu verbinden, mit den Verbindlichkeiten, die das Leben mit sich bringt.
Überschrieben haben wir unsere Sendung hier in der Lebenshilfe heute als Jünger und Comboni-Missionar gerufen, die Freude des Evangeliums in die Welt von heute zu tragen. Wie tragen Sie denn dann das Evangelium zu den Kindern, denen es auch gar nicht unbedingt möglich ist, so wie bei uns, Schule ist Pflicht, dass sie in die Schule gehen können. Was gibt trotzdem den Kindern und den Familien, den Menschen Halt?
Naja, für die ist halt eben das Bildungssystem einfach das Plus, also die Sahne auf dem Kuchen. Für die hat die Kirche eine ganz andere Bedeutung. Also die haben uns nicht gerufen, damit wir eine Schule aufmachen, das haben wir dann auch gemacht. Aber die haben uns eingeladen, dass wir ihnen das Evangelium bringen, dass Jesus uns Heil, Erlösung gebracht hat in dieser Welt, Versöhnung und auch uns hilft, zwischenmenschlich miteinander in versöhnten Beziehungen zu leben. Das ist ja das Zentrum des Evangeliums. Gerade in so einer gewalttätigen Kultur, wo sehr schnell getötet wird, Selbstjustiz geübt wird, Racheakte verübt werden, ist die Kirche ein Ort des Friedens und ein Schutzraum für Menschen, die sich vielleicht nach einer Alternative sehen. Ja? Also ja, wir sind vielleicht so ein bisschen auch so, also die Sanften, ne? Also ist halt eben eine sehr raue Kultur, aber gerade die spüren, eigentlich muss es was anderes geben, wie man miteinander lebt. Die sehen im Evangelium gerade die große Chance, tatsächlich auch für die Noah-Kultur, auch für die Nichtchristen etwas zu bringen, was ihnen helfen kann. Ne? Aber natürlich, also das Zentrum für uns ist die Verkündigung von Jesus Christus als Herrn, und wir sind nicht für eine bestimmte Personengruppe, die Kinder oder so, wir sind da für alle Altersgruppen und versuchen, starke lokale Gemeindeleitungen durch Training, durch Katechetenschulen und so weiter, Ausbildung von Jugendleitern, solche Dinge. Das ist unser Hauptarbeitspunkt. Und wir haben ein riesiges Pfarrgebiet, das ist 8-mal so groß wie Berlin. Wir sind nur 2 Priester. Wir haben ungefähr 80 Kapellen, die besucht werden müssen. Und das ist so praktisch unsere Arbeit, dass wir von Dorf zu Dorf ziehen, wie die Wandermissionare im ersten Jahrhundert, und ein paar Tage dort leben, also die Messe feiern, Katechismus lernen, Bibel lernen. Und
taufen?
Natürlich, Sakramentspende, kommt alles dazu, ja. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Und es ist in einem sehr schwierigen Umfeld, weil es dort keine Straßen gibt, ist alles zu Fuß. Ja, unsere entferntesten Kapellen sind bis zu 4 Tagesmärsche zu Fuß entfernt von unserem Pfarrzentrum. Und in der Regenzeit steht das ganze Land unter Wasser. Wir haben keine Fahrzeuge dort. Mhm. Es gibt, also man kann in der Trockenzeit vielleicht ein bisschen sich bewegen, könnte man mit einem Moped, aber dann hat man schnell einen Platten, weil es so viele Dornengestrüpp gibt. Also man muss das ja auch reparieren können, man braucht Benzin, ist alles kompliziert. Also wir haben ja da gar nichts, gibt ja da keine Tankstelle. Deswegen bewegen wir uns zu Fuß.
Aber wie schlagen Sie sich da durch? Wirklich mit Kompass? Weil Straßen wird es ja auch nicht geben.
Nee, mit jemand anderem. Wir gehen da nicht alleine. Wir gehen niemals alleine. Die Menschen haben einen natürlichen Orientierungssinn, die brauchen keinen Kompass. Die verlaufen sich nicht. Aber es gibt da keine Wegmarkierungen, keine Schilder. Und die Trampelpfade, also fürs Wandern, die sind auch nicht permanent, sondern die verschwinden in der wuchernden Natur. Also ein Pfad, der nicht benutzt wird, ist verschwunden nach ein paar Wochen. Und dann sieht es alles relativ ähnlich aus, weil es eine flach wie eine Scheibe. Dieses Land hat keine Hügel. Die Vegetation sieht relativ ähnlich aus. Also ich würde mich da sofort verlaufen.
Also Ängste darf man nicht haben.
Nee, man braucht auch Gottvertrauen, dass man nicht krank wird. Weil das Krankenhaus dann, also wir haben ja im Pfarrzentrum Krankenhaus, aber wenn man 2 Tage weg ist und dann eine schwierige Krankheit hat, hatten wir den Fall, ein Missionar, der hatte Hepatitis bekommen, die lebensgefährlich war. Ne? Also, und der musste mit großen, großen Schmerzen dann 2 Tage selber zu Fuß wieder zurück und ist rausgeflogen worden nach Kenia zur Behandlung. Und der konnte nicht bleiben, weil er dauernd krank geworden ist, wenn er gerade mal im Dorf war. Also man braucht eine körperliche Robustheit und Gottvertrauen, ja.
Geben Sie uns noch was als Europäer mit auf den Weg. Sie haben es ganz richtig angesprochen. Wir können uns manchmal den Südsudan gar nicht so wirklich richtig vorstellen, auch das Leben im Südsudan. Wie hat denn Ihr Leben in Afrika, auch gerade im Südsudan, Ihr Leben bisher geprägt und verändert, auch Ihren Glauben?
Ich habe sicherlich sehr viel mehr Gottvertrauen, weil mein Glaube auf die Probe gestellt worden ist, viel mehr als im sicheren Deutschland oder Europa. Ich bin total beeindruckt, wie herzlich und mit einer Einfältigkeit die lokalen Katholiken ihren Glauben leben und Ausdruck verleihen, ohne irgendetwas, also von der Welt zu wissen oder nicht mal, die können ja, wenn sie nicht lesen können, die können ja nicht mehr in der Bibel lesen, aber dass Glaube tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun hat, wie weit wir uns intellektuell gebildet haben, sondern es ist wirklich eine Herzenssache. Das spürt man hier ganz stark. Also Gott wird uns später nicht fragen, wie viel wir wussten, sondern tatsächlich, wie wir es in unserem Herzen angenommen haben und aus diesem Vertrauen heraus gelebt haben, in versöhnten Beziehungen mit anderen Menschen. Und das ist, was mich sehr berührt hier, wie in diesem Konflikt, wo alle Familien, auch Familienangehörige verloren haben, wie Menschen trotzdem zur Versöhnung aufrufen, auch bei uns, ja, der Gegenseite die Hand zu reichen und einfach zu begreifen, dass der Glauben Wunden heilen kann. Das habe ich sehr stark hier erlebt. Und es ist ein langer Weg, ja, weil die politische Situation so verworren ist, aber ich glaube, von den Menschen, die ernsthaft den christlichen Glauben angenommen haben und sich in der Kirche engagieren, auf diese Menschen können wir bauen, dass sie den neuen Südsudan sozusagen ein Gesicht verleihen, was auch die Gesellschaft tiefer prägen wird und zum Positiven verwandeln wird. Da bin ich ganz sicher. Es gibt keine Friedensworkshops, die irgendwas hier helfen, sondern wenn, ist es der christliche Glaube, der die Herzen der Menschen hier verwandelt, der diesem Land hier Frieden bringen kann.
Und dafür beten wir und das hoffen wir, das glauben wir. Dankeschön für das Gespräch, Pater Gregor Schmidt. Herzliche Grüße in den Südsudan, auch in Ihre Pfarrei. Richten Sie das bitte gerne aus von allen Mitbetern von der Radio Maria Weltfamilie, die Welt umspannt. Ja, auch vor ein paar Tagen in der Kirche Maria Maggiore gebetet hat für den Frieden in der Welt, damit sich das Evangelium, die frohe Botschaft ausbreitet. Dankeschön.
Ja, Jesus ist unsere einzige Hoffnung.
Amen.
Dankeschön für Ihren Anruf.
Das Gespräch haben wir aufgezeichnet in der letzten Woche. Pater Gregor Schmidt war das aus dem Südsudan, aus Old Fangak, ein ländliches Gebiet in der Nähe vom Weißen Nil. Unwegsames Gelände, auch das Leben ist schwer. Evangelii Gaudium, das Schreiben des Papstes, da schreibt er, mitunter verlieren wir die Begeisterung für die Mission, wenn wir vergessen, dass das Evangelium auf die tiefsten Bedürfnisse der Menschen antwortet. Die Begeisterung bei der Verkündigung Christi kommt von der Überzeugung, auf diese Erwartung antworten zu können. Unsere unendliche Traurigkeit kann nur durch eine unendliche Liebe geheilt werden. Und das hören wir immer wieder von unseren Zuhörern. Und deswegen sind auch wir Missionare auf Wellen, wollen die frohe Botschaft in die Herzen der Menschen bringen. Und dazu brauchen wir Sie, liebe Zuhörer. Und deswegen rufen wir auch Sie im Missionsmonat auf, bei Radio Horeb mitzuarbeiten. Und wenn Sie sagen, ja, das möchte ich gerne, jetzt ist die Hotline für Sie geschaltet. Meine Kollegen sind seit 10 Uhr am Telefon bis 12. Ich sage Ihnen die Nummer, das ist die Balderschwanger Vorwahl, die 08328 und dann die 921180. Im Programm liegt ein Faltblatt dabei. Dein Platz ist noch frei. Komm ins Team. Wenn Sie dabei sein wollen, rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Die Hotline jetzt für Sie freigeschaltet mit meinen Kollegen 08328 921180. In der Lebenshilfe haben Sie eingeschaltet. Als Jünger und Komboni-Missionar gerufen, die Freude des Evangeliums in die Welt von heute zu tragen. Wir sind immer noch verbunden mit Pater Josef Mumbere. Er lebt und wirkt in der Demokratischen Republik Kongo. Dort ist er auch geboren. Dort ist er jetzt Provinzial der Komboni-Missionare im Kongo. Heute ist der Gedenktag seines Gründers, des heiligen Daniel Comboni. Italiener war er, kommt aus armen Verhältnissen und hat die Liebesbotschaft Christi zu den Menschen getragen. Nach Afrika, im Sudan, ist er gestorben. Pater Josef, von Ihnen wollen wir gerne heute in der Lebenshilfe einen Abschlussgedanken hören. Wir freuen uns auch dann noch auf Ihren priesterlichen Segen. Geben Sie uns einen Abschlussgedanken mit auf den Weg, gerade in Bezug auf den Gedenktag des heiligen Daniel Comboni.
Ja. Also zunächst, ich bedanke mich sehr für diese Teilnahme an dieser Sendung von Radio Horeb. Und als ein Schlussgedanken, das ich ein bisschen mitgeben möchte, es ist einige Worte von Daniel Comboni, als er zum Bischof und apostolischem Vikar von Zentralafrika ernannt wurde, äußerte er diese tiefe Worte eines guten Hirten in Nachfolge Jesu. Und er sagte so, und für mich ist das der Ausdruck von einem Mensch, der wirklich als Missionar in einem Ort kommt und sich wirklich zusammen mit den Menschen tun. Und so sagte Daniel Comboni: Meine erste Liebe seit meiner Jugend galt dem unglücklichen Afrika. Und ich habe alles gelassen, was mir lieb war, und bin in diese Länder gekommen. Und es ist bereits 16 Jahre vergangen, um meinen Dienst anzubieten, um das Leiden dieser unglücklichen Kinder Gottes zu lindern. Tag und Nacht, Sonne und Regen werden mich für eure spirituellen Bedürfnisse bereitfinden. Die Reichen und die Armen, die Gesunden und die Kranken, die Jungen und die Alten, die Meister und die Diener werden immer den gleichen Zugang zu meinem Herz haben. Eure Glück wird meine sein und eure Leiden wird meine sein. Ich komme, um mit jedem von euch eine gemeinsame Sache zu machen. Und der glücklichste meiner Tag wird derjenige sein, an dem ich mein Leben für euch geben könnte. Das ist wirklich die Worte, die für mich so wichtig sind von Comboni und mich trägt, damit ich wirklich immer mich hingibt für die Menschen, wo ich gesandt wird. Das war genau dieses Wort, das ich einfach alle Zuhörer und Mitbeter von Radio Horeb mitgeben wollte.
Mein Leben für euch hingeben, sagte der heilige Daniel Comboni. Ja, nehmen wir uns das zu Herzen, unser Leben geben an dem Ort, wo wir sind, wo Gott uns hinruft, öffnen wir unser Herz für sein Rufen. Mit diesen Gedanken geht die Lebenshilfe zu Ende. Als Missionar, als Comboni-Missionar und als Jünger gerufen. Nicht nur Pater Josef, mit dem ich jetzt noch verbunden bin in der Demokratischen Republik Kongo, wo ich mich vielleicht auch für die streckenweise schlechte Tonqualität entschuldigen möchte, aber wir hatten Glück, dass die Verbindung nicht abgebrochen ist. Mit Pater Gregor Schmidt hatten wir eine bessere Verbindung. Das Interview haben wir letzte Woche aufgezeichnet, aber auch wir, Sie und ich, auch wir sind gerufen, als Missionare, als Jünger tätig zu werden. Wenn Sie das tun wollen, im Team von Radio Horeb, ich sage nochmal, die Nummer, wo Sie jetzt anrufen können, die 08328, die 921180. Heute Abend um 23 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Auch morgen wartet wieder eine Lebenshilfesendung auf Sie. Um 10 Uhr begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Christine Hein-Mosbrucker. Dann ist Klaus Stegfellner. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeut. Er hat sehr jung das Augenlicht verloren. Und er sagt, ja, manche Menschen kommen schnell die Tränen dem anderen, die können gar nicht weinen. Manche können ihre Tränen gut zulassen und das Berührtsein zeigen. Andere haben es sich da gut im Griff und haben vielleicht auch den Glaubenssatz, dass ein starker Mann, eine starke Frau, ein starker Mensch einfach nicht weint. Und mit ihm sprechen wir morgen über den Umgang mit Tränen. Er sagt, Tränen sind Perlen der Seele, die heilsam sind. Und er möchte uns morgen ermutigen, die ganz eigene Art im Umgang mit dem Weinen hin zu Jesus Christus, weil Klaus Stickfellner ist auch Diplom-Theologe, darum wird es morgen gehen. Haben Sie Fragen zu Radio Horeb, zu den Comboni-Missionaren, gehen Sie gerne auf unsere Homepage horeb.org. Dort finden Sie wie immer Informationen in gewohnter Weise. Wenden Sie sich auch gerne an die Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice. Die Nummer fängt genauso an wie die Missions-Hotline. Ich sag's nochmal, 08328 921, jetzt der Hörerservice am Ende, 110. Möchten Sie die Hotline anrufen und sich für einen Dienst im Radio bewerben, dann wählen Sie am Ende die 180. Pater Josef, wirklich von Herzen danke für unsere Vorgespräche, für die Telefonate, für das auch mit Ihnen ein Stück weit jetzt verbunden sein in der Demokratischen Republik Kongo. Im nächsten Jahr gibt es wieder den Mariathon. Vielleicht haben wir da spätestens wieder Kontakt miteinander, wenn wir dafür werben, dass die frohe Botschaft über Radio Maria in die Slums, in die Gebiete, in die kleinen Häuschen, in die Unterkünfte der Menschen kommt, in Afrika, dort, wo einfach die Frequenzen auch erlangt werden konnten. Nun bitten wir Sie zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war auch für mich eine große Freude, so etwas mitzuteilen an diesem besonderen Tag für uns Comboni-Missionare. Und ich bitte auch um das Gebet für uns Missionare, besonders hier in Afrika. Und so zum Schluss, wie gebetet wurde, ich möchte einfach einen Segen auf unsere Sprache, wie wir das immer am Ende des Gottesdienstes hier im Kongo feiern. Viele wird es gesungen, getanzt. Und deshalb möchte ich diesen Segen mit unserer Sprache, wie wir das genau am Schluss des Gottesdienstes machen.
Gerne.
Zambe wa bokasi boso a deni sabino. Tata, mwana, na elimo santo. Amen. Vielen Dank.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, danke und noch einen gesegneten Feiertag für Sie und Ihre Mitbrüder. Alles Gute, auf Wiederhören. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörer, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.